Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Wir schreiben den 28. Mai im Jahr des Herrn 2025 nach dem jüdischen Kalender. Ist es der erste Siwan im Jahr 5785 seit Erschaffung der Welt. Das Volk Israel gedenkt heute in einer ganz besonderen Weise der Geiseln, die im Gazastreifen drin sind, die Entführung und das Massaker vom 7. Oktober ist genau auf den Tag 600 Tage her. Deswegen gehen meine Gedanken insbesondere auch nach Israel, ja, auch in den Gazastreifen. Man darf aber nie vergessen, egal was da jetzt passiert, die Ursache wurde am 7. Oktober 2023 durch die Hamas gesetzt. Und es wird der Welt sicherlich besser gehen, wenn solche terroristischen Avancen unterbleiben, wenn die ausgemerzt werden. Hoffen wir, dass in Israel, in Palästina, bald Frieden einkehrt und die Menschen in Frieden miteinander leben können. Heute lautet das Thema neutestamentliche Spekulation über die Bedeutung der Auferstehung des Gekreuzigten, nämlich einmal erlöst für immer. Das ist die große Frage, mit der wir uns gleich beschäftigen werden. Wie immer aber meine kleine Vorrede. Ich freue mich, wenn Sie sich hier live dazu geschaltet haben. Wenn es der 28. Mai 2025 ist, dann können Sie sich hier live in das Webinar schalten unter www.kck42.de/webinar. Möglicherweise schauen Sie aber auch live bei Facebook zu. Wenn Sie hier im Webinar direkt dabei sind, könnten Sie über die Handhebefunktion sich melden und dann eine Frage einbringen. Wenn Sie bei Facebook live dabei sind, müssten Sie das via Kommentarfunktion tun. Ich versuche das so einigermaßen hier im Blick zu behalten, dann könnte ich gegebenenfalls darauf reagieren. Ansonsten kommt die Antwort halt etwas später. Möglicherweise schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurze Zeit nach der Live-Übertragung in unserem YouTube-Channel Katz City Kirche Video veröffentlichen. Dort gibt es eine eigene Playlist zur Glaubensinformation, auf die Sie im Übrigen auch direkt kommen, wenn Sie diesen QR-Code hier über meiner Schulter einscannen, kommen Sie direkt zu der Playlist mit allen Glaubensinformationen, die wir live übertragen, live gestreamt und mitgeschnitten haben. Da können Sie dann entsprechend sich auch noch an früheren Glaubensinformationen orientieren, da ist mittlerweile einiges zusammengekommen. Oder Sie hören sich den Audiomitschnitt an, den wir unter podcast.pr-werner-kleine.de als Audiomitschnitt veröffentlichen. Da finden Sie auch einen entsprechenden RSS-Feed, den Sie in einem Podcatcher Ihrer Wahl abonnieren können. Sie finden die Glaubensinformation aber auch so, wenn Sie die dort suchen, dann bekommen Sie jeweils automatisch, wenn Sie die abonniert haben, die aktuelle Folge in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie mir zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt auch heute wieder, wenn Sie Fragen zur aktuellen Folge haben, thematische Anregungen oder theologische Fragen allgemeiner Natur, können Sie mir sehr gerne eine E-Mail schreiben an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Manchmal ist das Mailaufkommen etwas höher, dann kann die Antwort etwas auf sich warten lassen. Ich verspreche aber, dass ich keine Mail, die mich wirklich erreicht, unbeantwortet lasse. Sollten Sie so gar nichts von mir hören, kann sein, dass Ihre Mail mich nicht erreicht hat, warum auch immer, dann scheuen Sie sich nicht, die Mail doch einfach noch einmal zu schicken. Also, Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Das gilt insbesondere für Ihre thematischen Anregungen, denn ich bin gerade dabei, die Themen für die nächste Saison zu planen, aufzusetzen. Also, wenn Sie da ganz dringenden thematischen Bedarf haben, scheuen Sie sich nicht, schicken Sie mir gerne eine Mail an die genannte Adresse. Steigen wir in das Thema ein. Einmal erlöst für immer, neutestamentliche Spekulationen über die Bedeutung der Auferstehung des Gekreuzigten. Wir sind mittlerweile im Jahr des Herrn 2025 angelangt. Und aus heutiger Sicht scheint alles doch irgendwie klar zu sein. Wir haben den Katechismus, wir haben die Dogmatik, wir haben das authentische Lehramt, das uns erklärt, wie das alles doch gemeint sein soll. Eigentlich müsste dann doch eigentlich alles klar sein. Wobei ich natürlich sagen muss, das authentische Lehramt gilt für die römisch-katholische Kirche. Evangelische Christinnen und Christen, die mir mitschauen, die hier zuschauen, werden natürlich sagen, okay, der Papst ist eine interessante Figur, aber ist euer Papst. Da haben Sie recht, aber wir Katholiken kennen eben das authentische Lehramt, das durch den Papst ausgeübt wird. Und da könnte man doch den Eindruck gewinnen, damit ist doch eigentlich alles zweifelsfrei erklärt. Und in der Tat, wenn Sie hin und wieder mal in religiöse Diskussionen, zum Beispiel bei Facebook oder in anderen sozialen Medien schauen, dann finden Sie da immer bestimmte Gruppierungen von Christen, die offenkundig überhaupt keine Zweifel haben, für die alles klar und eindeutig ist. Ich muss sagen, solche zweifellosen Menschen sind mir persönlich, gerade auch als Neutestamentler, ein wenig suspekt. Warum werden Sie heute Abend merken? Denn das Neue Testament spiegelt unter anderem, aber doch sehr deutlich nachgerade ein Ringen um das Verstehen dessen zu, was sich da in Jerusalem im Pessachfest so um das Jahr 30 ereignet hat. Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi, ja, sind das zentrale Ereignis des Christentums, häufig hier zitiert, brauche ich nicht immer wieder einzublenden. 1 Korinther 15, die Verse 14 und 17, wo Paulus überhaupt keinen Zweifel daran lässt, wäre er nicht am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden, die gesamte Verkündigung wäre umsonst und der Glaube sinnlos. Für Christinnen und Christen, egal welcher konfessionellen Provenienz, sind das die zentralen Ereignisse Kreuzestod und Auferstehung. Und weil wir uns in den letzten Folgen damit ja immer wieder befasst haben, noch einmal zusammenfassend der Hinweis, wenn Sie das genauer theologisch argumentiert haben wollen, schauen Sie sich die vergangenen Folgen nochmal an. Der Kreuzestod ist historisch greifbar, die Auferstehung ist historisch nicht greifbar, wohl aber das Zeugnis derer, die für sich in Anspruch nehmen, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Und der Glaubwürdigkeit dieser Zeugen liegt ja darin, dass sie daraufhin ihr ganzes Leben umkrempeln, ja, sogar das eigene Leben aufs Spiel setzen. Aber dazu habe ich in den vergangenen Folgen ausführlicher gesprochen. Das eine Problem ist also, kann man das überhaupt glauben, dass da einer von den Toten auferstanden ist? Da sind wir bei dem Zeugnis der Auferstandenen. Das kann man natürlich, wie das bei allen Zeugenaussagen ist, in Zweifel ziehen. Man kann dem Zeugnis nicht folgen. Es gibt aber gewichtige Argumente, die das durchaus glaubhaft machen, dass man dem folgen kann. Wenn man das glaubt, wäre man Christ. Wenn man das nicht glaubt, ist man halt etwas anderes. Das ist das eine. Das zweite aber ist, und auch da bin ich hier schon häufiger drauf zu sprechen gekommen, dass diesem Glauben an die Auferstehung des Gekreuzigten ja ein Paradox innewohnt, das wir heutigen überhaupt nicht mehr so realisieren, weil wir da zu weit weg sind, weil wir uns vielleicht an die Paradoxität dieses Glaubens sogar gewöhnt haben, an die Ambiguität, die dem innewohnt. Für die frühen Christen war das ein richtiges Ding, aber nicht nur für die frühen Christen. Noch heute ist das etwas, was im jüdisch-christlichen Dialog, wenn man ihn denn wirklich theologisch ernsthaft führt und nicht nur so als Kuscheldialog, wir lernen uns mal ein bisschen gegenseitig kennen, wie das so allenthalben gegenseitig Mode ist, sind ja doch alle irgendwie gleich, wir glauben alle an denselben Gott. Nein, das tun wir nicht. Wir glauben nicht alle an denselben Gott. Wir haben schon sehr unterschiedliche Zugänge. Und gerade wenn Sie mit Jüdinnen und Juden sprechen, dann ist die Person Jesu Christi ein starkes, verbindendes Element. Warum? Weil er Jude war. Die ersten Jüngerinnen und Jünger waren samt und sonders Jüdinnen und Juden. Die Apostel durch die Bank Juden. Das ist etwas, was uns verbindet. Aber dass wir Jesus Christus als Christen, als Sohn Gottes bekennen, wäre auch noch nicht mal das große Problem gewesen. Das Judentum kennt viele Messias. Ja, da ist halt einer aus Galiläa, der als Messias rumläuft. Wäre auch noch nicht unbedingt der Kasus Knaxus. Vielleicht mit der Ausnahme, dass wir in Jesus den Messias erblicken, während das Judentum Messias als Plural kennt. Der eigentliche Kasus Knaxus ist der Kreuzestod. Es ist im Judentum undenkbar, dass ein Messias am Kreuz stirbt. Das hat vor einigen Wochen hier in einer Kolumne in der Westdeutschen Zeitung, die Westdeutsche Zeitung Wuppertal veröffentlicht freitags immer eine religiöse Kolumne, die wechselseitig von katholischer Seite, evangelischer Seite und von jüdischer Seite bespielt wird. Von jüdischer Seite schreibt diese Kolumne sehr oft die sehr verehrte Ruth Tutzinger. Die hat in einem Beitrag da sehr deutlich darauf abgehoben, was uns verbindet und was uns trennt und bringt da sehr deutlich von jüdischer Seite aus zum Klingen im Jahr 2025, wo das Problem dieses Jesus von Nazareth liegt, was dann Juden und Christen, ja, trennt, will ich so gar nicht sagen, ja schon irgendwie, aber wo dann eben dann auch eine Grenze ist, über die man dann schwer gehen kann. Und das ist der Kreuzestod. Warum? Dazu blende ich Ihnen einmal eine Stelle ein, die Sie, wenn Sie häufiger hier zuschauen, sicherlich kennen, aber man kann sie nicht oft genug zitieren. Das ist Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23. Ein insofern eminent wichtiger und bedeutsamer Text, weil er aus jüdischer Sicht der Tora entstammt. Und die Tora, die fünf Bücher Mose mit ihren 613 Mitzvot, manche sagen auf Deutsch den Geh- und Verboten, aber eigentlich sind es Weisungen des Herrn, für Juden das eigentliche Wort Gottes, die eigentliche Gabe, die Weisung des Herrn stattfinden. Und das ist, ich komme noch mal auf den 7. Oktober zu sprechen, der 7. Oktober 2023 war das Fest Simchat Torah, die Gabe der Weisung des Herrn. Die Hamas hat in ihrer perfiden, brutalen Weise nicht umsonst dieses Datum eines höhen jüdischen Festes, ein Freudentag im Judentum eigentlich, wo man sich für die Gabe der Weisung der Tora bedankt, gewählt, um dieses Massaker in der brutalen, menschenverachtenden Weise anzurichten. Kann man nicht vergessen, bei all dem, was im Nahen Osten derzeit geschieht und bei allem, was man kritisieren kann und möchte, da liegt die Wurzel. Die Tora ist für Jüdinnen und Juden das zentrale Dokument. Sie wird in den Synagogen-Gottesdiensten über ein Jahr hindurch komplett durchgelesen, in den sogenannten Parashat, die den entsprechenden Schabbats zugeordnet sind. Und in der Tora findet sich eben Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23, jener zentrale Satz, der auch für uns Christen relevant ist, der von Paulus ausdrücklich zitiert wird. Und da heißt es, ich fange wie immer im Vers vor anzulesen, damit wir den Satzzusammenhang haben. Wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das ist der zentrale Satz. Ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Da steht nicht die Frage nach Schuld oder Unschuld im Raum, nach Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Die Tatsache, dass jemand am Holz hängen stirbt und der Tod am Kreuz ist eine äußerst brutale, über den Tod hinausweisende Demütigung dieses am Holz hängen Sterbens. Diese Tatsache, dass jemand am Holz hängen stirbt, weist ihn aus als von Gott Verfluchten, als von Gott Verlassenen. Der biblische Terminus für das Verlassensein von Gott ist die Sünde. Das ist wichtig, das müssen wir direkt am Anfang klären, weil es da im Laufe der christlichen Theologiegeschichte mehrere semantische Bedeutungsverschiebungen gegeben hat. Im biblischen Sprachgebrauch ist die Sünde zuallererst keine Tat, sondern ein Zustand, nämlich der Zustand des von Gott Getrenntseins. Wer gesündigt hat, ist in diesen Zustand des von Gott Getrenntseins hineingetreten. Und das kann natürlich durch eine Tat bewirkt werden. Das ist möglich, durchaus, ne, dass man, das wäre dann, jemand sündigt, er begeht etwas, was ihn in diesen Zustand des von Gott Getrenntseins bringt. Und wer am Holze hängen stirbt, ist zwingend, egal ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, egal ob schuldig oder unschuldig, ist nach der Weisung der Tora, Deuteronomium 21, Vers 23, zwingend in diesem Zustand, weil der Tod so grausam ist, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Gott, wenn er denn diesen Menschen liebt, das überhaupt zugelassen hätte. Ergo ist die Tatsache, dass jemand am Kreuz stirbt, nach der Tora der Ausweis, was auch immer dieser Mensch war, der Messias, kann auf keinen Fall gewesen sein. Genau das ist der Punkt, auf den redet Ruth Schutzinger in dem Beitrag, den verlinke ich Ihnen, sehr lesenswert. In der Westdeutschen Zeitung veröffentlicht am 20. April 2025, lesen Sie sich ihn durch, dann haben Sie die jüdische Sicht auf dieses Thema. Das ist nicht die christliche Sicht, die müssen wir aber zur Kenntnis nehmen. Bis heute das Hindernis, warum im Judentum Jesus nicht als Messias anerkannt werden kann. Und da sehen wir schon, wenn die frühen Christen selber Juden waren, und auch Paulus, der große Völkermissionar, war ja Jude. Er schreibt es selber im Galaterbrief und im 2. Korintherbrief. Er war sogar Pharisäer. Er gehörte dem Stamm Benjamin an und so weiter und so weiter. Das war klar, dass er in seiner Frühzeit vor seiner Bekehrung genau deshalb auf die Barrikaden gegen die sich gründende Kirche ging, weil sie an einen glaubten, der am Kreuz hängen starb und den sie dann auch noch als Sohn Gottes verehren. Das kann doch nur Blasphemie sein. Und etwas, an das wir uns gewöhnt haben. Wir tragen Kreuze heute als Schmuckzeichen. Wir regen uns auf, wenn Kreuze in öffentlichen Gebäuden abgehängt werden sollen. Die frühen Christen haben aus Scham gar keine Kreuze dargestellt. Die erste öffentlich wahrnehmbare Kreuzigungsdarstellung, die für uns greifbar ist, ist die auf der Portaltür Santa Sabina in Rom, der Basilika Santa Sabina in Rom. Die blende ich Ihnen mal ein. Das ist die für uns ältest greifbare Kreuzigungsdarstellung. Ich muss eben das iPad verlinken, damit Sie das Bild dann auch sehen können. Das datiert auf das Jahr 422 und ist heute eben sichtbar auf dieser Portaltür Santa Sabina in Rom. Da sehen Sie in der Mitte diesen Christus. der in einer gekreuzigten Pose dargestellt ist mit den beiden mitgekreuzigten. Aber dieser Christus ist eben schon nicht tot. Der ist ein Triumphierender, der steht aufrecht am Kreuz, der breitet die Arme für uns aus. Also auch hier hat man das Skandal des Kreuzes schon dadurch beseitigt, indem man hier einen Siegerchristus darstellt. Im Jahr 422, gut 400 Jahre nach den Ereignissen, hat man noch so seine Probleme gehabt, das darzustellen. Aber man hat es dann eben angefangen darzustellen. Das Kreuz war ein Problem. Und es ist irgendwie skandalös, dass es heute kein Problem mehr ist, weil genau darin der Nukleus, der Kern des Christlichen steht. Denn der Gekreuzigte, der von Gott verlassen stirbt, wird in der Auferstehung von Gott gerettet. Das ist ein Paradoxon. Deswegen kann man die, wenn man die Auferstehung ablehnt oder das Zeugnis der Auferstehung als Phantasterei ablehnt, was man ja machen kann, da müssen wir uns ehrlich machen. Natürlich kann man das machen. Wir haben keinen sichtbaren Beweis. Die Evangelien sind sich samt und sonders sogar einig, dass vom irdischen Jesus nichts, aber auch gar nichts zurückgeblieben ist. Kein Blutstropfen, nichts. Die Sudarien, die Leichentücher liegen nach dem Zeugnis der Evangelien wie sauber und ordentlich gefaltet im Grab. Alles, was vom irdischen Jesus da war, ist in der Auferstehung, in die Auferstehung hineingenommen worden. Fun Fact am Rande, was auch immer das Turiner Grabtuch zeigt, es kann nicht den Leichnam Jesu zeigen, weil dann ja physische Überreste da wären. Man hat auch archäologisch herausgefunden, es stammt ja aus dem 13. Jahrhundert, aber lassen wir diese Diskussion beiseite. Auf der rein theologischen Ebene zeigt es halt einen Leichnam, der vermeintlich gekreuzigt wurde, aber es kann nicht der Leichnam Jesu sein, weil alles vom irdischen Jesus in die Auferstehung hineingenommen wurde. Das heißt, ein physischer Beweis ist uns nicht möglich. Wir müssen uns auf das Zeugnis, auf die Berichte der Auferstehungszeugen verlangen. Und da weiß jeder, dass solche Zeugnisse eben durchaus auch gerade vor Gericht angezweifelt werden können. Der Paulus bemüht sich ja deshalb gerade die Hauptbeweislast auf die über 500 Brüder, denen Jesus zugleich erschienen sein soll. Also es ist keine Halluzination gewesen. Und er sagt den Korinthern an dieser berühmten Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 3 bis 8, hier oft zitiert, ja nachgerade, wenn ihr mir nicht glaubt, dann fragt sie selbst. Ich persönlich bin überzeugt, die Korinther werden es gemacht haben, werden sich vergewissert haben, denn im 2. Korintherbrief ist dieses offenkundig im 1. Korintherbrief hochstrittige Thema abgefrühstückt, taucht da gar nicht mehr auf. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Wir erleben dieses Skandalon des Kreuzes nicht. Im Gegenteil, wir sind bestenfalls irritiert, verwundert, wenn jemand gegen Kreuz in öffentlichen Räumen antritt und sagt, das ist doch ein Marterwerkzeug, das ist doch grausam. Ja, recht haben die Leute, muss man sagen. Das ist grausam, da wird ein grausamer Tod dargestellt. Das müssen wir Christen als solches sagen und uns dem stellen. Sonst verharmlosen wir die Botschaft unseres Glaubens, die am Urgrund steht. Denn dass der Gekreuzigte, der gottverlassen Sterbende, der zum Sünder gemacht wurde, wie gesagt, Sünder sein heißt in diesem Zusammenhang Gott verflucht sterben. Das ist eine Metapher für den Tod am Kreuz. Der wurde in der Auferstehung von Gott gerettet. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Das ist ein Paradox. Und diese Paradoxie bildet die Keimzelle des christlichen Glaubens, die Keimzelle allen theologischen Denkens. Und da sind wir genau bei der Problematik des Neuen Testamentes. Das musste man damals erstmal selber verstehen, was passiert da. Das musste man nach außen hin, gerade in das Judentum hinein. Die frühen Christen wollten ja keine eigene Kirche gründen. Sie verstanden sich als zum Volk Israel gehörend. Selbst die Goyim, die Heiden, verstanden sich als zum Volk Israel gehörend. Dass wir später von einer Kirche sprechen, ist eine Entwicklung, die wir frühestens ab dem 2. Jahrhundert beobachten können. Noch im Jahr 150 schreibt ein gewisser Tacitus, völlig unverdächtig, dem Judentum oder Christentum nahezustehen, von gewissen Juden, die Kaiser Nero hingerichtet habe in Rom, weil sie an einen gewissen Christus glaubten. Das heißt, von außen wurde die frühe Christenheit als jüdische, als innerjüdische Bewegung wahrgenommen. Und da ist natürlich einmal dieser Aspekt der theologischen Selbstvergewisserung. Wie kriegen wir dieses Paradox überhaupt geglaubt? Wie kriegen wir die Bedeutung da heraus? Und gleichzeitig dann die theologische Apologie, die Verteidigung in die Zweifler, die von außen kommen. Paulus verkörpert das ja in seiner eigenen Vita. Er, der die Blasphemie, den Blasphemievorwurf hatte, weil ein Messias eben nicht am Kreuz sterben kann, wird in seiner Bekehrung zu einem glühenden Verfechter. dieses Glaubens an die Auferstehung des Gekreuzigten. Wie groß die Herausforderung für die frühen Christen war, sehen wir übrigens an einer anderen Bibelstelle. Da sind wir im ersten Korintherbrief. Ich rufe mir die Stelle eben hier auf und dann blende ich sie Ihnen gerne ein. Im ersten Korintherbrief und da direkt im Kapitel 1, da geht es um die Verse 18 bis 25. Ich habe die Stelle hier schon vor Augen und blende sie Ihnen jetzt ein. Einen kleinen Moment bitte, dann sehen Sie sie auch. So, jetzt müssten Sie sie sehen. Da sind wir ab dem Vers 18. Da schreibt Paulus an die Korinther, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. In der Schrift steht nämlich, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Und hier haben Sie auf engstem Raum aus dem Mund des Paulus genau die Problematik. Die Tatsache, dass dieser Jesus von Nazareth am Kreuz stirbt, ist aus Sicht der Juden eine Torheit, sofern man an ihn als Messias glaubt. Die Auferstehung ist dann eine Absurdität. Für Juden ist das nachgerade ein Ärgernis. Es ist blasphemisch aus ihrer Sicht. Ein Messias kann nicht so sterben. Und diesen am Kreuz gestorben auch noch als Sohn Gottes zu verehren, ist blasphemisch. Da passt kein Blatt dazwischen. Das muss entsprechend bekämpft werden, nachgerade. Gerade wenn man den Eiferern zuzählt. Das ist die Konfliktlinie zwischen den frühen Christgläubigen und den Juden, gerade weil die frühen Christgläubigen sich zum Judentum, zum Volk Israel gehörig fühlten. Da kam noch die zweite Konfliktlinie rein, dass man in Antiochia die Idee entwickelte, wenn Jesus nach der Tora schon als Gottverlassener stirbt, Gott selber aber in der Auferstehung zeigt, ich gehe über die von mir gestiftete Weisung, über die von mir gestiftete Tora heraus und setze damit das Zeichen, die alleine ist nicht seligmachend, dann ist doch jetzt offenkundig die, und jetzt kommt's, von den Propheten verheißene messianische Zeit gekommen, wo die Völker, die Goyim, die Nichtjuden, die sogenannten Heiden, Heide ist im biblischen Sprachgebrauch ein Nichtjude, die allermeisten von ihnen, mich eingeschlossen, sind in diesem Sinne Heiden. Wenn sie nicht jüdischer Herkunft sind, dann sind wir die im biblischen Sprachgebrauch aus den Völkern, die Goyim. Die Bibel spricht an dieser Stelle in vielen Übersetzungen von den Heiden. Das kommt in dem Text eben auch vor. Für Juden ist es ein Ärgernis, für Heiden, also für Nichtjuden, eine Torheit. Ach, der Kreuzestod, der stand den Leuten damals aller Orten vor Augen. Kreuze gab es an jeder Ausfallstraße, wo man die Verbrecher hingerichtet hatte. Es gab sogar Spottkreuze. Es gibt Spottkreuze, wo man Christgläubige verballhornt. Und auch ein solches Spottkreuz blende ich Ihnen mal hier ein. Muss ich kurz wieder auf mein iPad wechseln, denn da sehen Sie eines der berühmtesten Spottkreuze, die wir haben. Das ist ein Graffito, auf dem ein unbekannter, heute würde man sagen Graffiti-Sprüher, damals haben sie es halt in die Hauswände geritzt, ein unbekannter Urheber sich aber einen gewissen Alexamenos lustig macht, der zu seinem Gott betet. Und Sie sehen, hier auf diesem Graffito kann man sehen, hier ist dieser gewisse Alexamenos, der Name ist hier so etwas schwer lesbar eingeritzt. Hier kann man so etwas schemenhaft den Alexamenos sehen, der einen gekreuzigten Esel verehrt und aller Wahrscheinlichkeit nach ist das eben eine Verballhornung auf den Kreuzestod Jesu und der Alexamenos wahrscheinlich dann eben ein früher Christ. Das heißt, für Juden ein Ärgernis, für Griechen schlicht und ergreifend eine Torheit. Das kann doch nicht wahr sein, dass Leute, die dort auf sich halten, einem solchen Glauben nachfolgen. Für uns aber, für die Berufenen, und jetzt kommt's, Juden wie Griechen. Weil das auch ein Kennzeichen der frühen Christenheit ist, dass es diese Schranke zwischen Juden und Nichtjuden aufheben möchte und überspringt, auch nicht konfliktfrei. Schon innerhalb der frühen Kirche nicht. Auch darüber haben wir hier schon verschiedentlich bei Glaubensinformationen gesprochen. Für uns aber Juden wie Griechen, also wie Heiden, Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Für uns ist es der Nukleus, der Kern unseres Glaubens, um den es da geht. Da haben Sie die Konfliktlinie gezeigt. Da ist der genau der springende Punkt gesetzt, um den es geht. Und jetzt muss man sich natürlich mit diesem Paradoxon auseinandersetzen. Es entstehen viele Fragen. Es entsteht zum Beispiel die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth eigentlich, dass Gott an ihm so handelt? Daraus entspringt die große christologische Diskussion, die ihren ersten Höhepunkt im Konzil von Nizäa. Auch hier wieder ein Fun Fact: In diesem Jahr feiern wir das 1700-jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa. Findet, wo man ja festgestellt hat, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, die Homoousianer, gegen Arius, der eher die Menschlichkeit Jesu betont und in Jesus nur einen herausragenden, besonderen Mensch fand, der Gott wesensähnlich, aber nicht wesensgleich ist, und gegen die Doketisten, die nur die Göttlichkeit Jesu hervorhoben. Durchgesetzt hat sich schlussendlich der Homoousianismus: Wir bekennen Jesus als wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber das hat 300 Jahre gedauert, bis man zu dieser Erkenntnis kam, die dann auch, und so ehrlich muss man sein, eher von Kaiser Konstantin dekretiert als theologisch errungen wurde. Das heißt, Sie merken, so einfach, wie wir das heute denken, ist das alles gar nicht. Da stecken Kämpfe, Auseinandersetzungen, Diskurse, Zweifel, Gegenzweifel, Argumentationen, Ringen hinter. Also eine zentrale Frage ist: Wer ist dieser Jesus von Nazareth, dass er, der Gekreuzigte, von Gott gerettet wird? Wenn man dann aber in ihm Gott am Werk sieht, und jetzt lassen wir den christologischen Diskurs, weil der eben dann 300 Jahre dauert, mal außen vor, zumindest symbolisch außen vor, weil im Neuen Testament der Diskurs zwar beginnt, aber natürlich erst anfanghaft zu erkennen ist, das Verstehen, warum passiert das überhaupt? Warum? Wozu dient das? Und da sind wir im Bereich der sogenannten Deutungen des Todes Jesu. Heute sind gerade fromme Menschen dabei, und zwar sehr schnell dabei, zu sagen, er ist doch für unsere Sünden gestorben. Und mit den Sünden, für die Jesus gestorben ist, meint man dann vor allen Dingen die Sünde, die ich persönlich begehe. Und jede Sünde, die ich tue, haut den Nagel noch tiefer rein. Das spielt sogar seit der Neuzeit eine ganz wichtige Rolle. Ein gewisser Martin Luther ist biografisch an dieser Frage fast zugrunde gegangen, weil er in seinen sehr jungen Jahren skrupulant war. Dann schlägt der Blitz neben ihm ein. Er denkt, Gott würde ihm persönlich zürnen, weil er wieder was falsch gemacht hat. Dann findet er die Rechtfertigungslehre raus und findet für sich eine theologische Erlösung da drin. Allein durch Glauben ist die Erlösung schon passiert und so weiter und so weiter. In der Neuzeit wurde dieses Problem derart individualisiert, dass wir in der römisch-katholischen Tradition da teilweise ja fast neurotische Phasen empfinden, wo die Leute vor lauter Angst die Kommunion nicht mehr empfangen haben, wenn sie vorher nicht gebeichtet haben. Und man sich fragt, wenn Gott wirklich so ist, wie da geglaubt, dann ist das ja doch ein sehr kleinlicher Gott, bei dem man sich fragt, wie kann ein solcher kleinkarierter Gott, wenn er denn so wäre, überhaupt ein Weltall dieser gigantischen Größe und Schönheit hervorbringen. Aber das schwirrt noch in den Köpfen herum. Dieses, er ist für unsere Sünden gestorben, er hat Sühne geleistet, er hat seinen Sohn hingegeben, also quasi ein Menschenopfer vollbracht. Und natürlich die berechtigte Frage daraus: Wer ist das für ein Gott, der ein Menschenopfer braucht und dann noch seinen eigenen Sohn da opfert? Was ist das für eine krude Denkweise? Und man muss als Theologe im Jahr 2025 sagen, ja, die Frage ist berechtigt. Die Frage ist wirklich berechtigt, zumal sie an vielen Stellen nicht biblisch ist. Gleichwohl, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, ist die Frage nach der Bedeutung des Todes Jesu etwas, was uns im Neuen Testament schon umtreibt. Eine der zentralen Stellen im Neuen Testament, die mit dieser Frage zusammenhängt, und vielleicht auch eine der ältesten Stellen, wo Paulus eine Lösung findet. Und man darf nicht vergessen, dass Paulus immer auch ein, ja, das ist schon ein kluger Theologe, der das Ganze auch theologisch durchdringt und man eben immer wieder warnen muss, wie es schon im zweiten Korintherbrief heißt, man kann den Paulus mit Gewinn lesen und man kann nur empfehlen, den Paulus immer wieder zu lesen, aber man muss ihn genau lesen, weil seine Gedankengänge eben oft recht komplex sind, damit man nicht in die Irre geführt wird. Im zweiten Korintherbrief, im 5. Kapitel, Vers 21, äußert er sich zu dieser Frage kurz und knapp. Wie sehr ihn diese Frage umgetrieben hat, kann man daran sehen, dass eine vergleichbare Antwort, wie hier im Kapitel 5 des Verses 21 im zweiten Korintherbrief, sich auch im Römerbrief und im Galaterbrief findet. Im zweiten Korintherbrief finde ich persönlich die aber so auf den Punkt gebracht und irgendwie auch so genial ausformuliert, dass wir uns diese Stelle hier angucken. Da schreibt er: Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Klar, die Rede ist von Jesus. Da schreibt er ja im Vers 19 ein paar Zeilen drüber. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist natürlich jetzt eine rhetorische Glanzleistung des Paulus, weil der zweite Korintherbrief ein Schreiben ist, mit dem er einen tief sitzenden Konflikt zwischen sich und der korinthischen Gemeinde lösen will. Und da hebt er das Ganze so auf eine hohe Ebene. Es geht hier nicht nur um Frieden zwischen mir, Paulus, als Gründervater von eurer Gemeinde und euch, sondern es geht sogar darum, wir müssen vor Gott bestehen. Das Ganze wird auf höchste Ebene geholt. Also die Versöhnung ist etwas, was gar nicht zur Debatte steht im Angesicht Gottes. Gott hat seinen Sohn zur Versöhnung hingegeben. Da müssen wir schon einen Punkt sagen, das kann man im Sollten, das geht auch im Griechischen, aber im Deutschen kann man das sehr schön nachbilden, weil, wie gerade vorhin gesagt, die Sünde ist zuerst nicht die Tat, sondern ein Zustand. Und das bildet das deutsche Wort Sünde schon sehr schön nach, denn in Sünde steckt Sondern drin. Sie kennen vielleicht auch das Wort Sund, also eine Trennung zweier Landmassen. Die Sünde, der Sund, ist etwas, was trennt, was mich von Gott, von den anderen Mitmenschen, aber primär von Gott trennt. Das ist die Sünde. In diesen Zustand kann ich geraten durch eine Tat, die ich begangen habe, weil ich mich auch vielleicht von Gott abgewendet habe. Aber die Sünde ist erstmal nicht irgendein Kinkerlitzchen, wie ich habe Gummibärchen genascht oder die Lila-Sünde, weil ich irgendwie hinter Tafel Schokolade gegessen habe oder mir einen schönen Menschen angeguckt habe. Nein, die Sünde ist schon etwas sehr Fundamentales, was zu einer zumindest imaginierten Trennung von Gott führt. Ja, da wir keine Gottunmittelbarkeit im Sinne der Anschauung haben, wir können Gott hier nicht auf den Tisch setzen, mag es sein, dass der Mensch in sich die Sünde als Urzustand empfindet, weil wir Gott eben nicht so unmittelbar greifen können. Das Gegenstück zur Sünde, zur Trennung, ist die Versöhnung. Da steckt ja Sohn drin. Man könnte auch Verkindlichung sagen, hört sich nur komisch an. Das deutsche Wort Versöhnung beinhaltet das Wort Sohn. Man wird durch die Versöhnung wieder in den Zustand eines Kindes Gottes gesetzt. Man könnte auch Vertöchterung sagen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das deutsche Wort überhaupt gibt. Traditionell wird es eben als Versöhnung bezeichnet. Da steckt Sohn drin. Man wird also wieder in diesen Zustand, der nicht von Gott Trennung hat, weil ich natürlich als Sohn, als Tochter Gottes aufs Engste mit ihm verbunden bin. In der deutschen Sprache kann man das sehr schön nachempfinden. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Satz an. Er hat den, der keine Sünde kannte. Das ist Jesus. Für Paulus bestand zu diesem Zeitpunkt nach seiner Bekehrung überhaupt keine Frage. Gott war in Jesus wirksam. Gott war in Jesus da. Weit vor den christologischen Diskussionen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist. All die Fragen tauchen alle erst später auf, deuten sich hier bestenfalls an. Klar ist, Gott hat in Jesus gewirkt. Gott war in Jesus da. Deswegen kann Jesus die Sünde nicht kennen, weil er, der Sohn, mit dem Vater eins ist. Er ist aufs Engste verbunden. Deswegen kann er die Sünde nicht kennen. Das heißt nicht, dass Jesus nicht sauer war. In der Tempelreinigungsszene ist er zornig, schmeißt die Leute raus. Da ist er nicht nett. Er ist nicht lieb. In den Reden gegen die Pharisäer, den Wehereden, ist er nicht nett. Er ist nicht lieb. Jeder andere würde sagen, wie kann man so mit Menschen umgehen? Wie benimmt er sich denn? Darum geht's nicht. Die Sünde ist nicht, was man tut, sondern die Sünde ist der Zustand des von Gott Getrenntseins. Jesus kann die Sünde nicht kennen, weil Gott in ihm ist. Sie sind eins, sie sind aufs Engste verbunden. Den hat er für uns zur Sünde gemacht. Das ist eine extrem vornehme Umschreibung für den Tod am Kreuz mit Verweis auf Deuteronomium 21, Vers 23, wobei in der paulinischen Diktion hier eine willentliche Handlung Gottes ist. Das hat Gott quasi für uns gemacht, für uns zur Sünde gemacht. Warum? Nicht, weil er irgendwie zynisch ist oder menschenverachtend. Nein, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden, damit mit uns etwas passiert. Mein sehr verehrter Doktorvater Helmut Merklein, leider viel zu früh im Alter von 59 Jahren verstorben, im Jahr 1999, hat das einmal paraphrasiert und hat das versucht, sagen wir mal, in modernes Deutsch zu bringen. Und er sagte immer, man könnte sagen, wenn der Paulus heute leben würde, würde er es vielleicht mit unseren Begrifflichkeiten sagen. Und dann würde er vielleicht so etwas schreiben wie, in Jesus hat sich Gott total mit unserer menschlichen Existenz identifiziert. Und zu dieser Totalidentifikation Gottes mit unserer menschlichen Existenz gehört es, das wird so im Hebräerbrief sogar beschrieben, dass er unser Schicksal von der Geburt bis zum Tod teilt. Mit allem, was dazugehört. Jetzt stirbt Jesus aber, also er muss auf jeden Fall sterben, aber er stirbt nicht irgendeinen Tod, der kommt kein Sekundentod, der schläft nicht ein und wird nicht wieder auf, sondern er stirbt den schlimmsten aller denkbaren Tode. Denken Sie an den Philipperbrief, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Tiefer geht's nicht, das ist der tiefste Punkt. Die Totalidentifikation Gottes in Jesus Christus geht bis in den tiefsten aller denkbaren Tode hinein. Damit auch wirklich jeder Mensch sich mit ihm identifiziert, weil selbst die, die es, wenn man es überhaupt sagen kann, verdient haben, am Kreuz zu sterben. Jetzt bleibt dieser Jesus aber nicht im Tod. Er wird ja von Gott auferweckt in den Himmel hineingehoben. Und jetzt sagt die theologische Schlussfolgerung, wenn sich Gott schon bis in den tiefsten Tod hinein mit uns identifiziert, dann gilt das doch für uns im Umkehrschluss auch für das Schicksal Jesu in die Auferstehung hinein. Das ist der Sinn dieses Geschehens in der paulinischen Diktion. Gott setzt ein Zeichen, ihr seid gar nicht getrennt von mir. Ich bin immer bei euch. Selbst wenn ihr im tiefsten aller Tode in den gefallen seid, in den Kreuzestod, bin ich da und will euch retten. Das führt zwangsläufig zu einer Aussage, wie wir sie im ersten Timotheusbrief finden, den blende ich Ihnen ein. Das ist, glaube ich, 1 Timotheus 2,4. Ich gucke mal, ob Sie die richtige Stelle haben. Da habe ich sie, ich blende Ihnen die Stelle ein. 1 Timotheus 2,4, da haben Sie nämlich genau diesen Aspekt ausformuliert. Er, also Gott, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Welt gelangen. Alle Menschen, ausnahmslos. Da geht es nicht um Verbrecher, nicht Verbrecher, um gut oder schlecht, nicht um Mann oder Frau, dick, dünn, klein, groß. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, jetzt werden die frommen Seelen wieder sagen, das ist ja die Allerlösungshypothese. Dann lohnt es sich ja gar nicht, in die Kirche zu gehen und fromm zu sein. Liebe Freunde, wenn ihr mit dieser Fragestellung rangeht, wie so ein Kaufmann, der bezahlt und jetzt hat er einen Anspruch auf eine Leistung, habt ihr Gott nicht verstanden. Dann ist die Gnade ja kein Geschenk mehr, sondern etwas, was ihr euch verdienen könnt. Dann ist es keine Gnade mehr. Die Fragestellung ist schon falsch. Aber dahinter verbirgt sich natürlich ein richtiger Gedanke. Wenn Gott alle erlösen will und diesen Gedanken hat man in Korinther in die Tat umgesetzt, dann kann es doch in der Tat egal sein, wie wir leben. Dann können wir die Sau rauslassen. Und da sagt Paulus, liebe Freunde, so nicht. Auch wenn ihr nicht durch ein Gesetz, das ihr das Heil euch verdienen könnt, und in dem Sinne hat die Tora ihre Gültigkeit zwar nicht verloren, ist aber vervollkommnet. Man muss jetzt nicht die Tora halten, um gerecht zu sein, sondern Gott hat uns schon gerecht gemacht. Er will alle retten. Aber er wird eben, und das ist ja genau der Impetus, der in 2 Korinther 5,21 steht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Gott richtet die letzte Gerechtigkeit auf. Und da ist natürlich nichts. Derjenige, der andere über den Tisch gezogen hat, gleich mit denen, die er zum Opfer gemacht hat. Gott richtet die letzte Gerechtigkeit auf. Paulus schreibt es ja im 1. Korintherbrief im Bild dieses Feuers, wo wir unser Lebenswerk Gott hinhalten. Die einen haben Gold, Silber, Edelsteine gesammelt, die andere Holz, Heu oder Stroh. Und die Liebe Gottes prüft unser Leben. Und bei manchen bleibt eben nichts übrig. Und dann, manche haben halt Gold, Silber, Edelsteine, aber manchen bleibt nur Asche übrig. Und dann steht da, jeder wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Die unverbrüchliche Zusage, Gott will alle retten, ja, aber nicht jedem wird es im Reich Gottes gleich gut gehen, so könnte man sagen. Damit haben wir uns aber schon zu anderer Zeit befasst. Dieser Ansatz des Paulus, wie er im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 auch scheint, quasi die Totalidentifikation Gottes mit unserem Schicksal, um in diese Totalidentifikation auch hineinzuheben, wir alle werden zu Gott kommen, wo die letzte Gerechtigkeit aufgerichtet wird, ist ein Deutemoment. Übrigens ein sehr frühes, weil Paulus halt der älteste Schriftsteller ist. Und er beschreibt das Durchbrechen einer Gerechtigkeit allein durch die Tora. Also etwas, was innerjüdisch einen neuen Akzent setzt und in Antiochia, wo ja Judenchristen wirkten, auch schlussendlich zu der Schlussfolgerung geführt hat, jetzt müssen wir und dürfen wir den Heiden verkünden, die sich zu Gott bekehren wollen, zu dem einen und wahren Gott Israels bekehren wollen, ohne Beschneidung, ohne die Übernahme der Tora. Ist ein Deutscher Moment, es gibt noch viele andere. Und die wären es jeder einzeln wert, das zu betrachten. Das würde aber unseren Rahmen hier sprengen. Ich habe über die Deutung des Todes Jesu vor einigen Jahren, ich meine im Jahr 2013, mal einen fünfteiligen Kurs in der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule gehalten. Die Paper können Sie noch im Internet finden. Den Link lege ich Ihnen in die Shownotes. Damals habe ich leider noch nicht aufgezeichnet, sonst könnten Sie sich das auch ansehen. Das habe ich dann später gemacht. Die Paper finden Sie noch da. Ich will mit Blick auf die Zeit die jetzt nur andeuten. Wenn Sie da etwas tiefer einsteigen wollen, dann schauen Sie sich doch gerne diese Paper an. Da werden Sie auch den einen oder anderen Literaturhinweis finden. Das Schicksal des Propheten ist ein solches Deutemoment. Jesus teilt das Schicksal der Propheten, die nichts im eigenen Land gelten. Und in der Tat, in den Schriften des altehrwürdigen Bundes finden wir oft dieses Prophetenschicksal, wo das eigene Volk dem Propheten nicht gefolgt ist, sondern die Propheten gedemütigt hat. Man denke nur an die Gottesknechtlieder, übrigens auch ein Deutmoment, in Jesus den leidenden Gottesknecht aus dem Propheten Jesaja zu sehen, der für Gott alles gibt und sein eigenes Leben hintanstellt. Da haben wir schon erstmal 2. Korinther 5, 21, das Gerechtigkeitsmoment. Wir haben ein zweites Deutmoment, das Prophetenschicksal, den leidenden Gottesknecht. Jesus, der sein Leben hingibt als Lösegeld, verwandt übrigens mit 5, 21, die Lösegeldidee. Gott setzt ein vorgängiges Zeichen für uns, damit wir erlöst in dieses Leben können und wissen, diese Gotttrennung von Gott, weil wir Gott nicht unmittelbar erfahren können, ist nur eine ungute Imagination. Gott zeigt im Schicksal Jesus, selbst der Kreuzestod trennt euch nicht von mir. Dann wäre Jesus so eine Art Anzahlung oder im biblischen Sprachgebrauch ein Lösegeld. Die Opferidee spielt eine Rolle und hier wird es ganz kribbelig. Warum? Weil der Begriff des Opfers, die Bibel spricht übrigens eher von Gabe, heute falsch verstanden wird. Wir haben in unserem Sprachduktus Opfer indogermanisch geprägt, immer als etwas, verstehen das als etwas, das mit unfreiwilligem Verlust zu tun hat. Raubopfer, Mordopfer, Todesopfer, Verkehrsopfer. Immer verliert der Mensch etwas, was er freiwillig nicht hergegeben hätte. Oder man kennt natürlich in der paganen Opferpraxis, die ja in uns noch irgendwie drinsteckt. Ja, wir sind hier in Europa vielleicht gerade 1200, 1300 Jahre Christen, aber wir haben in unserer religiösen Praxis ja noch viele Elemente, die aus dem paganen Heidentum dem vorgehen können. Tannenbäume tauchen in der Bibel nicht auf, die kommen aus dem Keltentum. So etwas wie Allerheiligen, ein Samhainfest, All Hallows Eve, hat Wurzeln in dem keltischen Paganismus und so weiter und so weiter, dass wir einen Osterhasen haben. Osterhasen tauchen in der Bibel auch nicht auf, gehören aber für uns zum Osterfest. Das heißt, oh, der Name Ostern, in vielen Sprachen haben sie die Verbindung zum Pessachfest. Dass wir in den keltisch geprägten Ländern, also den angloamerikanischen Ländern oder bei uns hier in Deutschland von Easter, Oster sprechen, damit eine heidnische Frühjahrsgöttin erst adressieren, Ostara. Da sehen Sie, das steckt noch irgendwie in den Köpfen drin und damit auch oft ein Missverständnis, was das Opfer angeht, als wenn man etwas bringen müsste, womit man Gott versöhnt. Im biblischen Sprachgebrauch ist ein Opfer etwas ganz anderes. Das merken Sie an der ersten Erzählung, wo von einem Opfer die Rede ist, das ist die Erzählung von Kain und Abel. Diese beiden Brüder, die mit ihrer Hände Arbeit etwas erwirtschaftet haben, der eine als Viehwirt, der andere als Ackerbauer. Beide ahnen, dass sie selber ihren Teil dazu beigetragen, aber nicht alles alleine geschafft haben. Deswegen wollen sie Gott dem ihm gebührenden Anteil zurückgeben. Und in diesem archaischen Verständnis ist der Mensch auf der Erde und Gott im Himmel. Und jetzt nehmen wir mal an, die haben Weizenkörner geerntet. Wie kriegen sie die jetzt in den Himmel? Wenn man die raufschmeißt, fallen die ja runter. Die Bibel umschreibt diesen Vorgang lapidar mit dem Wort, sie opferten ihm. Wörtlich übersetzt, sie brachten ihm eine Gabe dar. Was werden die gemacht haben? Die werden es verbrannt haben. Der Rauch steigt auf, stellt eine sichtbare Verbindung zwischen Erde, Himmel, Mensch und Gott her. Klappt bei dem Abel vorzüglich, beim Kain, wenn da eine Immersionswetterlage war. Die Winde ungünstig wehen, denkt der Gott, würde sein Opfer, seine Gabe verschmähen. Die Geschichte geht weiter. Er schlägt seinen Bruder, Sie kennen das. Uns interessiert jetzt hier die Opferidee. Ein Opfer im biblischen Sprachgebrauch ist eine Form der Begegnung mit Gott, nämlich ein in Verbindung treten des Menschen mit Gott, ein Beziehungsgeschehen. Deshalb finden wir im Alten Testament schon Verfeinerung, ein Opfer, das Gott wohlgefällt, ist ein zerknirschter Geist. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und immer wird klar, es geht um die Gottesbegegnung. Deswegen bezeichnen wir Katholiken römischer Provenienz ja auch den Teil der Messe in der Eucharistieweise als Opfer, weil der Altar der Thron Gottes ist. Gott ist da, der Himmel öffnet sich für uns, wir stehen vor ihm und dann betet der Priester: Nimm uns als heiliges und lebendiges opfern, weil wir in diesem Beziehungsgeschehen sind. Das muss man sich klar machen. Und wenn wir von Jesu Opfer sprechen, dann meint es genau das, was wir im 2. Korintherbrief haben. Er hat uns gezeigt, die Tür zu Gott ist offen. Selbst der Kreuzestod trennt nicht. Gott holt ihn trotz der Gottverlassenheit aus der Gottverlassenheit heraus. Die Tür zu Gott ist offen. Jeder und jeder kann jetzt dahin durchgehen. Ohne Bedingungen, außer einem. Sie müssen wollen. Das auf der anderen Seite Gott die Gerechtigkeit schafft, ist ein zweiter Aspekt. Aber das ist das, was die Bibel mit Opfer meint. Wenn es also da heißt, Jesus opfert sich oder Gott opfert seinen Sohn, dann geht es nicht um Menschenopfer und er braucht das Blut und dieses ganze Zeug, was im Paganismus eine Rolle ist. Nein, es geht darum, dass Gott in Jesus dieses Zeichen setzt. Die Tür zu Gott ist für jeden auf, man muss nur hindurchgehen wollen. Dann der Sühnetod. Auch so ein Moment, das dann allerdings speziell eigentlich dann doch in sehr stark nachbiblischer Zeit ausgeprägt wird, in der Hochform bei Anselm von Canterbury, 13. Jahrhundert, der sich mit der Frage auseinandersetzt, in seiner Lebensumwelt spielen ritterliche Fäden eine Rolle. Wenn ein Ritter den anderen beleidigt hat, dann schmiss er den Federhandschuh hin und dann musste die Feder ausgetragen werden, entweder durch Kampf oder durch eine entsprechende Zahlung. So oder so musste Satisfaktion, Genugtuung geleistet werden. Und auf diesem Hintergrund entwickelt Anselm von Canterbury seine sogenannte Satisfaktionstheorie oder Satisfaktionstheologie. Der Inhalt ist kurz auf den Punkt gebracht: Der Mensch hat Gott durch sein Verhalten unendlich beleidigt. Und zwar so unendlich, dass der Mensch, die Menschheit, da ist nicht an das Individuum, sondern als die Menschheit als Ganzes gedacht, der Mensch aus sich heraus gar nicht mehr in der Lage ist, Satisfaktion zu leisten. Deshalb schickt Gott seinen Sohn, lässt ihn am Kreuz sterben und leistet so die Sühne für etwas, wozu der Mensch gar nicht mehr imstande ist, und er rettet ihn dann eben aus dem Tod. Das ist bei Anselm von Canterbury, und ich hoffe immer, dass die Zeitgenossen Anselms das verstanden haben, was er sagen wollte. Ich weiß das nicht. Sagen wir mal, eine Theorie, die mit den Mitteln seiner Zeit so formuliert werden kann. Ob sie verstanden wurde, andere Frage. Es passiert dann aber wenige Jahrhunderte später in der Renaissance, dass das Individuum erwacht. Der Einzelne zählt plötzlich. Und jetzt geht diese Satisfaktionslehre hin und sagt, der Einzelne schlägt durch seine Sünde den Nagel tiefer rein. Und das ist eine verheerende Wirkung, mit der wir bis heute in den Kirchen, insbesondere auch der römisch-katholischen Kirche, zu kämpfen haben, dass dann eine Sündenangst entsteht, die zu einem Skrupulantismus führt, der in Gott einen kleinen Buchhalter sieht. Ein grandioses Missverständnis, das dann auch mit einer Stellvertretungsdeutung hat. Jesus wird stellvertretend in die eine Sühneleistung hineingebracht. Auch ein Gedanke, der so biblisch nicht zu finden ist, aber wo Sie sehen, das Ringen um die Deutung des Todes Jesu geht weiter. Was wir im Neuen Testament allerdings wiederfinden, ist eine Deutung: Der Tod stirbt den Tod. Der Kreuzestod Jesu und die Auferstehung zeigt, der Tod hat keine Macht mehr. Paulus kann ausrufen im 1. Korintherbrief: Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Der Tod ist gestorben. Ein anderer Aspekt, die neue Schöpfung, da spielt ein Aspekt eine Rolle, dass sich die Auferstehung oder die Begegnung mit dem Auferstandenen an einem Sonntag offenbart. Der Sonntag ist ja der erste Schöpfungstag überhaupt. Gott ruht am siebten Tag, dem Schabbat ist der Samstag. Heißt also, an einem Sonntag ist es losgegangen und die Auferstehung wird an einem Sonntag offenbar, dem Schöpfungstag. Und da finden wir unter anderem auch im 2. Korintherbrief: Siehe, das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Christus wird in der Auferstehung neu erschaffen, was natürlich dann mit der Beobachtung korrespondiert, dass die Erscheinung des Auferstandenen offenkundig verschieden von dem des irdischen Jesus war, dass selbst die engsten Vertrauten ihn aus dem ersten Blick gar nicht erkennen. Er ist also neu erschaffen und so werden auch wir in der Auferstehung neu erschaffen. Oder wer getauft wird, wird in Christus neu geboren. Der Taufritus selber, beschrieben im Römerbrief, zeigt das an: Untertauchen unter Wasser, sterben mit Christus, aus der Taufe heben, neugeboren werden und dann das weiße Gewand. Wir ziehen ein neues Gewand an. Christus ist die neue Schöpfung. In Christus wird die Welt neu erschaffen. Und es gibt selbst eine Zahlenmystik, die damit zusammenhängt. Viele Tauf- und Weihwasserbecken sind achteckig. Die Basen von Säulen im Eingangsbereich katholischer Kirchen sind oft achteckig. Man findet achteckige Fußbodenmosaike. Die Baptisterien, die Taufkapellen, die man hat, sind oft achteckig. Warum? Als Gott die alte Schöpfung schuf, brauchte er 7 Tage, von Sonntag bis Schabbat. Und jetzt kommt die Auferstehung, die an einem Sonntag offenbar wird, hinzu. 7 plus 1 ist 8. Die Zahl 8 ist die Zahl der Neuschöpfung. Deswegen sind Tauf- und Weihwasserbecken manchmal eben achteckig, weil sie da genau diese Symbolik der Neuschöpfung nachgerade greifbar drin haben. Für Christen kommt noch ein neutestamentliches deutsches Moment hinzu, nämlich der Neue Bund. Juden kennen insgesamt drei Bundesschlüsse, die Gott mit seinem Volk schließt. Das ist der Noah-Bund, verbunden mit dem Regenbogen, der Abraham-Bund, deine Nachkommen werden zahlreich sein, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer, und der mosaische Bund mit der Gabe der Tora, der Weisung des Herrn. Das sind die drei Bundesschlüsse, die gewissermaßen immer weiter die Identität des Volkes Israel stärken, von Bund zu Bund zu Bund. Gott schließt also nicht einen Bund, er hebt auch keinen auf, er erweitert ihn. Für uns Christen, und das ist wieder so eine Stelle, wo Juden aussteigen, weil für uns dieser Bundesschluss dann in Kreuzestod und Auferstehung geschlossen wird, wird dieser Bund in einem vierten Bundesschluss wieder erweitert, jetzt über Israel hinaus in die Welt hinein, sodass auch die Goyim in diesen Bund eintreten können. Und siehe da, wir finden im Neuen Testament oft die Rede vom Neuen Bund. Denken Sie nur an die Einsetzungsberichte. Da haben wir insgesamt vier Stück. Matthäus und Markus, die an Judenchristen schreiben, schreiben nur von Bund, während Lukas und Paulus im Einsetzungsbericht, die an Heidenchristen schreiben, betont und bewusst vom Neuen Bund sprechen. Und da der Abendmahlsbericht, die Anamnese, die wir in römisch-katholischen Eucharistiefeiern hören, eine Harmonie ist aus allen vier vorhandenen Texten, hören wir dann auch, dies ist das Blut des Neuen Bundes. Der Neue Bund adressiert den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi als Zeichen des Bundesschlusses. Und da spielt dann wieder eine jüdische Typologie eine Rolle. Denn an dem Tag, an dem das Volk Israel der stetigen Erneuerung des Bundes mit Gott gedenkt, dem Yom Kippur-Fest, ging der hohe Priester Weiland in den Tempel hinein, in das Allerheiligste, wo mal die Bundeslade stand, zur Zeit Jesu aber nicht, sprach feierlich den Gottesnamen aus, das JHWH, und besprengte die Kaporet, die Platte, mit dem Blut eines Opfertieres. Und diese Ideologie, diese Typologie, nicht Ideologie, diese Typologie wird von den frühen Christen aufgenommen und sagt, der Kreuzestod ist zweifelsohne eine blutige Angelegenheit. Er hat sein Blut hingegeben und damit das ultimative Yom Kippur-Opfer. Wie gesagt, Opfer ist nicht, da wird etwas unfreiwillig hergegeben, um irgendwen zu besänftigen, sondern es ist eine Beziehungstat, um das ultimative und einmalige Yom Kippur-Opfer darzubringen. Das ist der Gedanke, der den Hintergrund des Hebräerbriefes bildet. Und da haben sie aber genau diese Bundesidee hinter. Gott schließt jetzt endgültig ein für alle Mal ein Bund, ja mit Israel und jetzt über Israel hinaus mit all denen aus den Goyim, aus den Völkern, aus den Heiden, die seinem Namen folgen werden. Da haben sie diese Idee des Erlöst einmal für immer. Ein Gedanke, der im Hebräerbrief, das werden wir gleich sehen, absolut auf den Punkt gebracht wird. Der Kreuzestod Jesu und die Auferstehung sind ein einmaliges Ereignis von bleibender Bedeutung. Das wird sogar in den Schriften des Neuen Testamentes, die im Original ja auf Altgriechisch formuliert sind, auf den Punkt gebracht. Denn das Altgriechische hat grammatikalisch eine Möglichkeit, die wir im Deutschen gar nicht nachbilden können, auch in anderen Sprachen nur schwerlich nachbilden können. Das Altgriechische kennt eine Tempusform, also eine Zeitform, die bezeichnet man als Aorist. Der Aorist beschreibt eine einmalige, punktuelle Handlung. Keine Handlung, die wiederholt wird. Dann würde man Präsens oder Imperfekt oder so etwas nehmen. Wenn Aorist verwendet wird, handelt es sich um eine einmalige Handlung. Näheres dazu habe ich mal in einem Artikel entfaltet. Den Link lege ich Ihnen in die Shownotes in unserem biblischen Webblog die Werbung. Da können Sie sich das nochmal anschauen, was der Aorist so macht. Das ist aber grammatikalisch interessant, dass der Aorist immer für den Kreuzestod verwendet wird und die Auferstehung. Diese Erlösungstat ist ein einmaliger, unwiederholbarer Akt, der einen Zustand herbeigeführt hat, der jetzt gilt. Jesus erlöst uns einmalig am Kreuz und dieser Zustand gilt jetzt. Das ist ein Gedanke, der für Paulus eminent wichtig ist. Wir müssen uns das Heil nicht permanent neu verdienen. Wir müssen theoretisch noch nicht mal glauben, dass das, was in der lutherischen Theologie dann gemacht wird, wobei dieses allein durch Glauben werden wir gerecht, das Wörtchen allein taucht in der Bibel, in den Originalschriften gar nicht auf. Monos steht da nirgendwo. Luther hat das zur Verstärkung seiner Theologie hineingebracht, weil es ja auch nicht falsch ist, dass der Glaube uns hier auf Erden schon diese Idee der Erlösung bringt. Aber die Erlösungstat Christi am Kreuz ist eine einmalige Handlung, die einen dauerhaften Zustand des Erlöstseins bewirkt. Das ist übrigens ein Konzept, das in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch der Bibel, nachgerade prägend ist. Diese Offenbarung des Johannes spielt auf zwei Ebenen, nämlich auf einer Ewigkeitsebene, das ist die Ebene des Himmels, mit Gott in der Mitte, dem Sohn zu seiner Rechten, dem Opferlamm, dem wahren Lamm Gottes, das die Erlösung immer schon endgültig bewirkt hat und wo der Sieg Gottes endgültig feststeht. Damit wird kontrastiert die Geschichte auf der Welt, die in Höhen und Tiefen voranschreitet, wie auf einer Welle quasi reitet, mit Glaubensbefürwortern, Glaubensgegnern, mit Kämpfen, mit Streit, mit Tod, mit Kampf, mit Krieg. Aus Sicht der Ewigkeit steht der endgültige Sieg Gottes aber fest. Warum? Weil Christus am Kreuz gestorben und von den Toten auferstanden ist. Etwas, was hier auf Erden ist. Man kann sich das vorstellen wie in einem Teich, denn die Ewigkeit zeichnet sich ja nachgerade dadurch aus, dass sie keinen Raum und keine Zeit kennt. Sie kennt kein Werden und Vergehen, kein Vor- und kein Nachher. So gesehen ist Ewigkeit ein Zustand purer, reinster Gegenwart, etwas, das wir mit unserem raumzeitlich konstruierten Hirn gar nicht denken können. Man kann sich es aber vorstellen, dass die Ewigkeit, also wir haben, sagen wir mal, einen ganz still ruhenden Teich und der Ewige tippt jetzt mit seinem Finger in die Mitte des Teiches und durch diesen Impuls wird eine Welle in Gang gesetzt. Die Mitte selber, dieser einzelne Punkt des Impulses, hat keine Ausdehnung. Er ist raum- und zeitlos, aber aus ihm entspringen jetzt Raum und Zeit, nämlich eine Wellenbewegung. Und wir raumzeitlichen Wesen reiten auf dieser Welle und aus unserer Sicht gibt es ein Vorher und ein Nachher, während aus der Sicht der Ewigkeit alles gleichzeitig passiert. Das ist übrigens ein interessanter Gedanke, den ich mal in einer Glaubensinformation, wo es um die Frage, was kommt nach dem Tod, entfaltet habe. Denn aus unserer raumzeitlichen Sicht, auf der Raumzeitwelle reitend, gibt es ein Vorher und Nachher. Und wir werden alle nacheinander geboren und sterben nacheinander. Aus Sicht der Ewigkeit treten alle gleichzeitig hinzu. Ein schwieriger Gedanke, ich gebe zu. Ich selber habe ein paar Jahre gebraucht, um den zu fassen und noch ein paar Jahre, um mir annähernd eine Vorstellung davon machen zu können, nicht wissend, ob die wirklich einigermaßen zutreffend ist. Aber das ist genau die Idee, mit der die Offenbarung des Johannes spielt, dass wir genau diese Idee haben, Raum, Zeit, Ewigkeit sind verschränkt, aber die Ewigkeit ist zeitlos, aus ihr entspringen Raum und Zeit und kehren zu ihr zurück. Das heißt, aus Sicht der Ewigkeit steht der Sieg Gottes immer schon fest durch die einmalige Tat Jesu Christi. Aus Sicht der Raumzeit, auf der Welle, auf der wir reiten, muss das immer wieder neu errungen werden. Für Paulus ist aber klar, diese aoristische Formulierung, es ist eine einmalige, irreversible Tat, die einen Zustand bewirkt. Die Liebe Gottes gilt immer. Die Liebe Gottes gilt unverbrüchlich und immer. Wir sind einmal erlöst für immer. Wir brauchen auch gar nichts mehr tun, um die Liebe Gottes zu verdienen, weil die Liebe Gottes in Kreuz und Auferstehung sichtbar wurde. Damit durchbricht Paulus ein klassisches Denken, das viele mit dem Alten Testament verorten, dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der Tun-Ergehen-Zusammenhang sagt grob, ein Mensch, der den Willen Gottes tut, wird von Gott in diesem Leben durch Reichtum, Wohlstand, langes Leben, Gesundheit belohnt. Ein Mensch, der den Willen Gottes nicht erfüllt, wird im irdischen Leben bestraft, durch Krankheit, Armut, was auch immer. Und wenn er nicht bestraft wird, dann geht das quasi auf seine Kinder und Kindeskinder über. Das heißt, sie können am Zustand eines Menschen erkennen, ist das ein guter oder ein schlechter. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Der im Übrigen uns Christen nicht ganz fremd ist. Wie viele Leute gehen sonntags nicht aus purer Glaubensfreude in die Kirche, sondern weil sie sicher sein wollen, dass sie auch in den Himmel kommen? Sie wollen sich den Himmel verdienen. Oder denken Sie an die calvinistische Tradition, die auch im wirtschaftlichen Wohlstand eine Gottwohlgefälligkeit erblickte, die man sich dann halt auch verdienen konnte. Man war fleißig, um die Gottnähe damit zum Ausdruck zu bringen. Also es ist etwas, was uns Menschen offenkundig nahe ist. Wir wollen halt sicher sein, dass wir das Heil auch bekommen. Sondern Angebot, ich liebe euch, egal wie du bist, kann man ja nicht über den Weg trauen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie sind hier in Deutschland, haben so einen Garten. In Deutschland ist ja alles geregelt, auch welche Büsche dürfen wie weit stehen. Und jetzt gucken Sie in den Garten und sehen Sie, Mensch, die Forsythie des Nachbarn steht aber verdammt nah an der Grundstücksgrenze. Da muss man sich doch beschweren. Dann gucken Sie und sagen, ah, mein Rhododendron ist aber auch nicht so weit weg. Und weil wir Menschen so klein, kniesepetrig die Sachen gegeneinander aufrichten, trauen wir dem universal und vorbehaltlosen Angebot Gottes nicht so richtig über den Weg. Das ist ein Problem. Und in Korinth kam es auch zum Problem. Denn in Korinth haben manche diese Botschaft des Paulus, der vorbehaltlosen Liebe Gottes, eben so gedeutet, dann lass jucken, Kumpel. Dann ist doch egal, wie wir leben. Dann können Mütter ihre Söhne heiraten und umgekehrt. Man kann zu Prostituierten gehen, man kann Götzenopferfleisch essen und, und. Und in der Gemeinde gab es Menschen, die sagten, wirklich? Echt? Kann nicht sein. Und die schreiben einen Brief an Paulus und fragen ihn, hast du das so gemeint? Und die Antwort des Paulus, die ist frappierend. Wir schauen sie uns mal, weil er das da sehr schön auf den Punkt bringt, in der Diktion zur Frage des Götzenopferfleisches an. Da sind wir im 8. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ich habe sie schon bei mir aufgeschlagen. Ich blende Ihnen den Text jetzt ein. Da schreibt der Paulus nämlich Folgendes. Es geht um die Verse 1 bis 13. Nun zur Frage des Götzenopferfleisches. Gewiss, wir alle haben Erkenntnis, doch die Erkenntnis macht aufgeblasen. Die Liebe dagegen baut auf. Wenn einer meint, er sei zur Erkenntnis gelangt, hat er noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keine Götzen gibt in der Welt und kein Gott außer dem einen. Und selbst wenn es im Himmel oder auf der Erde sogenannte Götter gibt, und solche Götter und Herren gibt es viele, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater. Von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr, Jesus Christus. Durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis. Einige essen, weil sie bisher an die Götzen gewöhnt waren, das Fleisch noch als Götzenopferfleisch und so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Speise aber wird uns Gott nicht näher bringen. Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts und wenn wir essen, gewinnen wir nichts. Doch gebt acht, dass diese eure Freiheit nicht den Schwachen zum Anstoß wird. Wenn nämlich einer dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel beim Mahl sieht, wird er nicht sein Gewissen, da er schwach ist, verleitet, auch Götzenopferfleisch zu essen? Der Schwache geht an deiner Erkenntnis zugrunde, er, der dein Bruder für den Christus gestorben ist. Wenn ihr euch auf diese Weise gegen eure Brüder versündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, versündigt ihr euch gegen Christus. Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will ich bis in Ewigkeit kein Fleisch mehr essen, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. Im Hintergrund steht eine Praxis von Kultmälern. Es gab damals einen sehr populären Kult, an dessen Spitze übrigens der Kaiser als sonnenähnliche Figur stand. Deswegen hatte er so eine Krone auf dem Bock mit so Zacken, weil die Sonne war. Das waren Kultmäler, zu denen man sich traf, bei denen auch Handel getrieben wurde. Die waren also gesellschaftlich relevant und Mithraskult. Und da verkehrten offenkundig auch Christen, zumal es große Ähnlichkeiten zu dem gab, was wir als Brotbrechung oder Abendmahl kannten. Und frühe Christen, die mit dem jüdischen Gott sympathisierten, sich dazugehörig fühlten, hatten offenkundig überhaupt kein Problem, weiterhin an diesen Kultmälern teilzunehmen. Auch mit der Begründung, diesen Mithras gibt es ja gar nicht, das ist ja nichts. Warum soll ich mir da einen Kopf drum machen? Ich esse halt da Götzenopferfleisch mit den anderen zusammen. Paulus bezeichnet die, die so denken, die haben Erkenntnis und die haben die Liebe Gottes erkannt. Die ist größer als alles andere und mich trennt auch die Teilnahme an einem solchen Kult nicht wirklich. Er bescheinigt diesen Menschen einen starken Glauben, denen, die zweifeln, die sich darüber aufregen, einen schwachen Glauben. Und jetzt wird es interessant. Paulus sagt im Prinzip, ich paraphrasiere, die, die so handeln, haben tatsächlich erkannt, ich brauche mir die Liebe Gottes nicht verdienen, nicht wie der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Du musst so und so sein, damit Gott dich liebt. Gott liebt dich, Punkt. Und dir passiert doch nichts. Aber durch dein Verhalten werden die, die nicht so einen starken Glauben haben, in die Irre geführt. Und das darf nicht sein. Du darfst durch dein Verhalten andere nicht von Gott wegführen. Jesus sagt das in den Evangelien. Man deutet das immer so als Freigabe für die Sündenvergebung. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Als wenn die Apostel jetzt die Macht hätten, darüber zu entscheiden, dem vergeben wir nicht. Nein, nochmal, die Sünde ist der Zustand des von Gott getrenntseins. Wenn wir einem die Sünde nicht vergeben, dann stellen wir uns zwischen ihn und Gott. Wir werden im Prinzip zum Ausmaß der Sünde. Das ist also keine freie Entscheidungsfähigkeit, sondern eine Warnung. Denn Jesus sagt ja auch, ihr sollt 7 mal 70 mal, also immer wieder vergeben. Das ist nicht die Option, du kannst nur entscheiden, ob du die Sünden vergibst oder nicht. Du musst die Menschen zu Gott führen. Wenn du es nicht tust, stellst du dich dazwischen, dann hast du ein Problem. Und da ähnlich sagt Paulus das hier, den Starkgläubigen, die er sie bezeichnet. Ihr habt etwas Wichtiges begriffen. Ihr könnt nicht von der Liebe Gottes getrennt werden, aber durch euer Verhalten führt ihr andere von Gott weg. Das ist ein Problem. Deshalb gilt zwar nicht mehr, du musst dieses oder jenes tun, damit Gott dich liebt, sondern weil du erkannt hast, dass Gott dich liebt, zeige die Liebe Gottes in dieser Welt. Das, so schreibt Paulus, ist das Gesetz der Liebe Christi. Moderne Beispiele, dass das eine hochaktuelle Frage ist, konnten Sie übrigens in den letzten Jahren sehen. Da tritt ein Comedian aus meiner Heimatstadt Essen, Zischröder, auf mit einem Programm und heißt Der Erlöser. Ich weiß gar nicht, welche Witze er da macht. Ich kann mich über Atze Schröder manchmal amüsieren und von daher glaube ich, dass das eher harmlos wird. Aber es hat auch hier in Wuppertal Stürme gegeben. Wie kann sich ein solcher Prolet, so tritt Atze Schröder dann ja auf, als Erlöser gerieren? Gerade wir Frommen wissen doch, das kann nur Jesus sein. Ja, da kann man sagen, wieso richtet ihr euch denn auf? Wieso stellt ihr euch denn an die Stelle Gottes und richtet darüber? Sagt Jesus nicht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Wenn Gott das schlimm wird, wird Atze Schröder das früher oder später erkennen. Oder denken Sie ans letzte Jahr, Olympische Spiele, Eröffnungsfeier, wo da ein Kult mal dargestellt wird, wahrscheinlich eher ein Bacchus mal, aber wo die fromme Seele natürlich sofort eine Verballhornung des Abendmahls erblicken glaubt. Und man echauffiert sich und ruht sich, regt sich auf und schickt Protestbriefe und was weiß ich was. Der Starkgläubige kann doch eigentlich da sitzen und sagen, was auch immer es ist, wenn es gegen Gott ist, wird Gott dieses Problem schon lösen in der Ewigkeit. Da brauchen wir uns keine Sorgen drum machen. Wer es nicht sehen will, kann doch einfach ausschalten. Punkt. Genau darum geht es Paulus. Der Starkgläubige ist entspannt. Der Schwachgläubige regt sich auf. Der Starkgläubige soll nur dem Schwachgläubigen keinen Anlass geben, sich von Gott abzuwenden. Das ist das Gesetz der Liebe Christi. Im Hebräerbrief finden wir dann allerdings eine Zuspitzung. Für Paulus gilt im Prinzip, du kannst gar nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen. Am Kreuz ist einmal etwas passiert, da hat Gott in Jesus einmalig gezeigt, ich liebe euch. Und deswegen können wir ganz entspannt in den Alltag gehen. Nicht entspannt in dem Sinne, es hätten wir immer Jodje Jange, es wird alles, egal was wir tun, es wird passieren. Nein, Paulus sagt, denken Sie an das Bild, Gold, Silber, Edelsteine, Holz oder Stroh. Und Gott wird schon die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Dieses jüngste Gericht ist kein Strafgericht, sondern ein Gerechtigkeitsgericht, so wie Paulus es ja auch schon im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 10 formuliert. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden und jeder wird seinen Lohn empfangen für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat. Wohlgemerkt keine Strafe, er redet nur von Lohn. Aber die einen bekommen halt mehr, die anderen weniger. Im Hebräerbrief jedenfalls finden wir plötzlich eine andere Diktion. Und dieses wird anzusehen alleine aus dem Grund, weil ich als Neutestamentler nur davor warnen kann, dass Leute sagen, das steht doch so in der Bibel und damit meinen sie hätten ein ultimatives Argument in der Tasche. Nein! Ich kann als Neutestamentler sagen, blättern Sie weiter, Sie werden auch eine andere Meinung dazu finden. Die Bibel ist kein monolithischer Block, sie ist eben kein Katechismus, wo alles klar zu sein scheint. Die Bibel ist weit, sie ist katholisch im wahrsten Sinn des Wortes. Sie entfacht einen Gedankenkosmos, in dem wir uns zurechtfinden müssen und den man erstmal als solches wahrnehmen muss und wo man gucken muss, manchmal gibt es Widersprüche und kann man diese Widersprüche erklären. Haben Sie jetzt bitte mal im Hinterkopf, dass der Paulus ja die Linie vertritt, Gottes Liebe gilt unverbrüchlich, unaufgebbar. Am Kreuz ist einmal etwas passiert, was jetzt für immer gilt. Und aus dieser Liebe Gottes können wir nicht fallen. Im Hebräerbrief lautet das plötzlich ganz anders. Und wir machen jetzt mal einen Sprung in den Hebräerbrief, in das 9. Kapitel. Und da lesen wir Folgendes. Ich rufe mir den Text auf und blende ihn Ihnen jetzt ein. Da schauen wir zuerst einmal auf den Vers 15. Da heißt es, Und darum ist er, gemeint ist Christus, der Mittler des neuen Bundes. Neuen Bund hatten wir vorhin schon adressiert, eines von sehr, sehr vielen Deutungsmomenten. Christus ist der Mittler des neuen Bundes, spielt gerade im Hebräerbrief diese Idee eine wichtige Rolle, weil die so eine Bundestheologie hat und Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den im ersten Bund begangenen Übertretungen bewirkt, damit die Berufenen das verheißene ewige Erbe erlangen. Deswegen ist der Bund neu, weil der alte, wenn Sie so wollen, nicht aufgehoben, sondern erweitert wird. Der alte hat so gesehen nicht mehr gereicht. Da geschahen Übertretungen, weil man, wenn man die Tora brach, ein Problem hatte. Man musste dann am Yom Kippur-Tag immer wieder um Versöhnung bitten. Ist aber ein Vorgang, den man permanent immer wieder wiederholen muss. Und genau darauf kommt er dann später zu sprechen. Ich lese jetzt ab 24, Vers 24 weiter. Denn Christus ist nicht in ein von Menschenhand gemachtes Heiligtum hineingegangen, in ein Abbild des Wirklichen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor Gottes Angesicht zu erscheinen für uns. Auch nicht, um sich selbst viele Male zu opfern, wie der hohe Priester jedes Jahr mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er viele Male seit Erschaffung der Welt leiden müssen. Entschuldigung. Jetzt aber ist er am Ende der Zeiten ein einziges Mal erschienen, um durch sein Opfer die Sünde zu tilgen. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt, so wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Beim zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern um die zu retten, die ihn erwarten. Also, dieses einmal erlöst gilt auch hier im Korintherbrief. Aber der Titel unseres heutigen Abends lautet ja: Einmal erlöst für immer? Fragezeichen. Paulus würde sagen: Ja, klar, einmal erlöst für immer. Die Liebe Gottes gilt. Macht euch jetzt nicht die Illusion, ihr lebt das Leben, wie ihr wollt. Er wird schon die letzte Gerechtigkeit aufrichten. Wenn ihr andere über den Tisch zieht oder andere durch euer Verhalten echauffiert, in die Irre führt, müsst ihr dafür die Verantwortung übernehmen. Wir reden aber über Verantwortung, weniger über Schuld. Für Paulus ist nur klar, die Liebe Gottes gilt für alle. Im Hebräerbrief ist das noch lange nicht so. Einmal erlöst finden wir auch hier. Aber im Alten Bund musste der Hohepriester eben Jahr für Jahr in den Tempel, um am Yom Kippur-Tag die Versöhnung mit Gottes zu erbitten. Er musste sie immer wieder erneuern. Das ist bei Jesus jetzt anders. Der hat es einmal gemacht, für immer. Soweit könnte man sagen, stimmt er doch mit Paulus überein. Ja. Autor des Hebräerbriefes sagt aber: Ihr seid einmal durch die Taufe erlöst, da tretet ihr in diese Erlösung hinein. Und wenn ihr jetzt wieder sündigt, seid ihr auf immer verloren, weil dieser Christus stirbt eben nur einmal. Ein zweites Mal kommt er, um die Geretteten abzuholen. Die, die dann verloren sind, Pech gehabt. Grausam, oder? Kann man sich da noch ernsten Gewissens taufen lassen? Genau das ist passiert. Die Leute haben ein Problem gehabt. Sie haben nicht gedacht, was passiert denn, wenn ich mich jetzt als junger Mann oder junge Frau taufen lasse? So ein Leben ist lang. Keiner kann Garantien für seine Entscheidungen übernehmen, zumindest nicht im Vorhinein. Und da passiert jetzt was. Dann bin ich auf ewig verloren. Eine zweite Chance gibt es nicht. Die Menschen haben sich deshalb erst auf dem Sterbebett taufen lassen, die sogenannte Klinikertaufe, weil man da sicher war, jetzt kann mir auch nichts mehr passieren. Das ist natürlich ein Zustand, der ist nicht haltbar. Deswegen hat sich das Sakrament entwickelt, das wir Beichte nennen. Weil man durch die Beichte wieder in den Zustand des Getauftseins kommt. Das ist quasi eine Folge hiervon. Aber wieso kommt der Autor des Hebräerbriefes überhaupt auf so eine steile These? Man müsste sich den Hebräerbrief jetzt mal in seiner Gänze anschauen, sich das angucken, was der da schreibt und warum er so schreibt. Der Hebräerbrief ist ein Motivationsschreiben, das sich an eine glaubensmüde gewordene Gemeinde richtet, wo der Autor des Hebräerbriefes zum Beispiel am Ende des Kapitel 5 Folgendes zu sagen imstande ist: Darüber hätten wir noch viel zu sagen. Es ist aber schwer verständlich zu machen, da ihr träge geworden seid im Hören. Denn obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein müsstet, braucht ihr von neuem einen, der euch in den Anfangsgruppen der Worte Gottes unterweist. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unerfahren im richtigen Reden. Er ist ja ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gebrauch geübt sind, Gott und Böse zu unterscheiden. An einer anderen Stelle beschwert sich der Autor des Hebräerbriefes über den mangelnden Gottesdienstbesuch, die glaubenslahm gewordene Gemeinde und so weiter und so weiter. Der Hebräerbrief richtet sich an eine Gemeinde als Motivationsschreiben. Es ist, verzeihen Sie mir den Ausdruck, ein Tritt in den Hintern. Das ist keine theologisch durchdachte Abhandlung, wie wir sie in Teilen der paulinischen Argumentation finden, sondern ein Motivationsschreiben. Es ist die Idee eines Fußballspiels, wo die Mannschaft zur Halbzeit 3 zu 0 hinten liegt und der Trainer in der Kabine jetzt nicht sagt, ich habe schon viel schön gesehen, sondern seinen Leuten Beine macht. Der Hebräerbrief, der Autor, macht seinen Leuten Beine. Und er sagt, liebe Leute, ruht euch nicht auf eurem Getauftsein aus, was der Paulus noch hätte sagen können. Aber der hatte andere Probleme, der hatte nicht das. Ruht euch nicht auf eurem Getauftsein aus, wenn ihr müde seid und wenn ihr von Gott abfallt. Eine zweite Chance habt ihr nicht. Damit ist ein Versuch, die Leute zu motivieren. Ob der gefruchtet hat, wissen wir gar nicht. Man kann bestenfalls die Tatsache, dass wir den Hebräerbrief als Text überhaupt haben, schließen. Er hat gewirkt. Mehr kann man sich aber nicht vorwahren. Jetzt passiert aber Folgendes. Man nimmt einen Brief, einen Text, und Briefe sind Gelegenheitsschreiben. Auch der Paulus hat seine Briefe nicht geschrieben, damit wir sie im Jahr 2025 lesen. Das ist ein Beifang. Er hat sie an konkrete Gemeinden geschrieben. Der Hebräerbrief ist eben auch eine Predigtsammlung, ein Brief an eine konkrete, adressierte Zielgruppe. Wenn man das jetzt aus dieser historisch konkreten Situation herausnimmt und zu einem theologischen Traktat machen, dann wird er furchtbar. Und das hat sich tatsächlich so ereignet mit der Klinikertaufe. Dann hat man das Beichtsakrament als erlösendes Sakrament, du kannst in den Zustand des Neugetauftseins hineinkommen, genommen. Aber in der Idee ist er teilweise bis heute wirksam. Was passiert, wenn ich in Sünde sterbe? Bin ich dann auf ewig verloren? Ist das das Bild Gottes, das Jesus uns gepredigt hat, der vom barmherzigen Vater sprach, der vom guten Hirten sprach? Wir haben wirklich ein Problem. Der Hebräerbrief betreibt an dieser Stelle vielleicht tatsächlich sogar ein wenig schwarze Pädagogik, die sich verselbstständigt hat. Man könnte es auch auf eine Faustformel bringen. Das frühe Christentum war mitleidsempfindlich. Das heutige Christentum ist sündenempfindlich geworden. Und eigentlich müssen wir wiederkommen und sagen, er ist doch einmal für uns gestorben. Er hat uns einmal erlöst, für immer. Und genau weil wir für immer erlöst sind, sollten wir gegen Nietzsche zeigen, dass wir erlöst sind. Nietzsche hat ja gesagt, die Erlösten müssen erlöst aussehen. Das ist der Punkt. Wir sollen zeigen, wir sind erlöst. Wir, die wir an Jesus Christus, den am Kreuzestod gestorbenen und vom Kreuzestod auferstandenen glauben, wissen, dass wir geheiligt sind. Und diese Freude tragen wir in eine Welt hinein, die doch genau diese Botschaft gebrauchen kann. Lebt der Liebe Gottes gemäß. Nicht ich will in den Himmel kommen, ist die Botschaft der Christen. Der Christ weiß eigentlich, dass er diese Verheißung hat. Er kommt in den Himmel. Er soll den Menschen verkünden, ja, der Himmel steht euch offen, ergreift diese Chance. Deshalb hat das Christentum zuvorderst einen Verkündigungsauftrag. Das Problem ist irgendwann mal die Individualisierung gewesen, wo es plötzlich nur um mich geht. Ich möchte in den Himmel kommen. Deswegen knie ich hier. Deswegen bete ich, dass ich fromm bin. Und Gott mich zu sich nimmt. Ob mein Nachbar, meine Nachbarin kommt, da müssen die. Das ist nicht christlich. Der Christ weiß, dass er von Gott geliebt ist und er soll diese Liebe Gottes in die Welt tragen. Im Buch Hosea wird sehr deutlich gesagt, dass er eben nicht Gott und ein Mensch ist. Und im Buch Hosea wird die Verbindung Gottes zu seinem Volk in ein wunderbares Bild gebracht, nämlich das eines Bräutigams. Das ist Gott, der seine Braut, das ist Israel, gerne ehelichen möchte, um sie wirbt, aber die Braut wird immer wieder untreu. Gott aber lässt nicht locker. Er holt sie immer wieder ein und zu sich. Und das müssen wir uns auch klar machen. Ja, der Mensch ist frei, von Gott wegzulaufen. Aber rechnen Sie immer auch mit der Freiheit Gottes, dass er hinter unserer armen Seele her ist. Und wenn Sie dann mal stehen bleiben, vor Gott weglaufend, und Gott läuft hinter Ihnen her, und Sie drehen sich jetzt rum, Sie kehren um im wahrsten Sinne des Wortes, dann schauen Sie Gott schon ins Angesicht. Mit dieser Freiheit Gottes sollten Sie eben auch rechnen, dass der nicht stehen bleibt und dann die Nase rümpft und die beleidigt, die Arme verschränkt. Nein, dieser liebende Gott ist hinter unseren armen Seele her. Er wird uns nicht zwingen, er wird uns nicht fesseln, aber hinter uns her sein, ist er wie der gute Hirt, der das Schaf eben weiterhin sucht. Ja, wir haben es gelesen im ersten Timotheusbrief. Er will alle erlösen, er will alle zu sich holen. Der Mensch muss nur wollen. Dass bei Gott die letzte Gerechtigkeit aufgerichtet, wird, versteht sich, glaube ich, mittlerweile, das ist sicherlich eine Quintessenz dieses Abends vom Selbst. Begreifen Sie deshalb, dass Gott in Ihnen ist. Sie sind erlöst für immer. Erzählen Sie es weiter. Dieser Welt wird es Tag für Tag ein Stückchen besser gehen. Das war's von meiner Seite heute aus zu diesem Thema. Sie können gerne, wenn Sie wollen, in 2 Wochen wieder einschalten, am 11. Juni im Jahr des Herrn 2025. Dann geht es um Fülle, Vielfalt, Einheit, die Idee der Dreifaltigkeit Gottes. Spannendes Thema. Hängt mit Nicäa zusammen, mit der Frage wahrer Gott und wahrer Mensch. Wie kommen wir da überhaupt drauf? Was heißt das für uns? Und ist die Dreifaltigkeit wirklich so schwer zu begreifen? Gibt es nur eine Idee von der Dreifaltigkeit oder auch andere? Wir werden sehen. Seien Sie in 2 Wochen wieder dabei, am 11. Juni im Jahr des Herrn 2025. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten gilt, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Tagen wie diesen ist es wichtiger denn je zu wünschen Shalom al Yisrael. Wenn Frieden über Israel ist, wird auch der Nahe Osten Frieden haben. Bleiben Sie gesund. Glück auf!